SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Tobi.
Hallo Werner, grüß dich.
Grüß dich. Wollen wir was Positives machen in Sachen Klima heute?
Auf alle Fälle machen wir das.
Also so eine richtig tolle Sache, wo alle sagen, wow, warum ist das keinem vorher eingefallen? So wird der Klimawandel ein leichtes.
So, ich glaube, du sprichst von Geoengineering oder Climate Engineering, richtig?
Könnte in die Richtung gehen. Mein Sohn ist Ingenieur und da habe ich eine gewisse Affinität und ein Grundvertrauen in den deutschen Ingenieur. Dem ist nicht zu schwör, sagt ja ein alter Spruch. Oh. Warum eigentlich kann man dieses ganze Klimagedöns nicht mit einer schönen, technischen, sauberen Lösung gebacken kriegen? Da müssten wir uns doch nicht diesen Kampf hier jeden Woche antun.
Ja, dann gäbe es uns gar nicht. Dann müssten wir gar nicht sagen, esst weniger Fleisch.
Und uns beide gäbe es hoffentlich schon.
Ja, uns schon, aber nicht als Podcast.
Also.
Oder wir sagen, ja, Fliegen ist nicht so gut. Dann würden wir sagen, ach, wir machen weiter wie bisher und die Technik wird schon lösen.
Es gibt ja Menschen, die tun das. Also sag das nicht so nebenbei. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die denken, da wird schon noch was kommen, was das Ding löst.
Ja, das dachte ich auch. Ich bin sehr positiv an diese Sache ran und dachte mir, jawohl, Geoengineering und Climate Engineering, also technische Maßnahmen oder Methoden, die dieses Klima beeinflussen sollen. Also sie sollen helfen, den Klimawandel und diese Erderwärmung zu bremsen. Und da dachte ich mir, fantastisch, da gibt es ja sehr viele Ansätze. Da wird doch was dabei sein. Die Ernüchterung wird später kommen.
Aber, das ist aber kein gutes Produktversprechen.
Ja, wobei ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast. Schließlich sagst du ja, du hast Vertrauen in die deutsche Ingenieurskunst. Ich bin sehr gespannt, was von dir kommt. Man kann das ja aufdröseln. Im Endeffekt gibt es zwei Maßnahmen oder zwei Methoden, mit denen man gegen den Klimawandel technisch vorgehen kann. Die eine Maßnahme ist, man entzieht Treibhausgase aus der Atmosphäre, also zum Beispiel CO2. Die andere Maßnahme ist, die Sonneneinstrahlung auf unsere Erdoberfläche soll verringert werden. Das sind diese zwei großen Faktoren. Weniger Sonne und weniger CO2.
Wäre so ungefähr wie tief einatmen.
Ja.
Dann wird das schon weniger mit dem CO2 und den Sonnenschirm aufspannen und dann wird es nicht so heiß drunter.
So sieht's aus. So, jetzt Sonnenschirm ist schon mal ein gutes Stichwort. Du sprichst eine Maßnahme an, die Sonneneinstrahlung auf der Erdoberfläche zu vermeiden. Den Schwefelschirm nehme ich an, oder?
Ja, nicht nur. Es gibt ja verschiedene Ideen. Also ich war früher ein großer Fan von Science Fiction. Mhm. Und man könnte ja auf die Idee kommen, zum Beispiel Raumstationen mit großen Spiegeln und so lenkt man die Sonne ab und dergleichen. Also ich habe ein Faible für solche Lösungen. Das macht mich richtig glücklich. Deswegen war ich auch ganz fasziniert als ein Chemie-Nobelpreisträger. Also nicht irgend so ein Pups wie wir, sondern einer, der es wirklich kann. Paul Crutzen, als der, ich glaube, das war Ende der 90er, gesagt hat, das Problem kriegen wir gelöst mit Raketen und Schwefel. Wir schießen ein paar tausend Raketen pro Jahr in die obere Atmosphäre, unsere Stratosphäre. Die haben alle Schwefel an Bord und da ein Zünder. Und wenn die oben sind, wird der Schwefel verstreut und angezündet. Dann macht es wie beim Feuerwerk und dann haben wir Schwefeldioxid. Und das schützt uns da oben. Das sorgt dafür, dass weniger Wärme auf der Erde ankommt.
Fantastisch, wie lebendig du dieses eingebaut hast. So, es macht also.
Du, das hat mich echt angemacht. Ich meine, das ist doch wirklich toll, wenn dir ein Nobelpreisträger erzählt, Jungs, lehnt euch zurück. Wir haben eine Lösung.
So, jetzt muss man sagen, der Nobelpreisträger hat sich an der Natur orientiert. Das Ganze ist schon mal so oder sehr ähnlich passiert. 1991 auf den Philippinen. Der Vulkan Pinatubo ist ausgebrochen und hat 17 Millionen Tonnen Schwefelpartikel in die Stratosphäre geschleudert. Und das möchte man natürlich dann künstlich mit zum Beispiel eben Raketen machen. Das Problem dabei ist, also ja, man muss sagen, es wurde auf der Erde dann etwas kälter. Man geht davon aus, dass man da so ein halbes Grad sogar einsparen kann. Das Ding ist halt, man weiß nicht so richtig, was das sonst auslöst. Die Stratosphäre, wir reden also von 15 bis 50 Kilometer über der Erdoberfläche, hat ein Problem. Darin befindet sich halt auch die Ozonschicht, die uns vor UV-Strahlen schützt. Und die findet das, glaube ich, mit dem Schwefel angeblich, sagen zumindest viele Kritiker, nicht so geil.
Du bist ja echt perfekt eingelesen. Ist ein Grund, warum. Übrigens hat mir ein Kollege von Paul Crutzen ist schon älter, aber ein Kollege, den ich neulich getroffen habe, der sagte, Crutzen habe dieser Theorie auch schon abgeschworen. Klingt ein bisschen religiös abgeschworen, aber wurscht. Auf jeden Fall scheint er auch nicht mehr dran zu glauben. Der zweite Grund ist nämlich neben dem, was du zu Recht sagst mit dem Ozon, dass das immer so eine Idee ist, die in einer Hinsicht funktioniert, eben wie so ein Sonnenschirm. aber nicht alle Probleme löst, nicht mal annähernd. Zum Beispiel, du hast den einen Ausbruch eines Vulkans erwähnt. Es gab auch davor schon mal einen Vulkanausbruch auf der Erde. Gelegentlich soll passieren. Mhm. Zum Beispiel 1815 oder 16 war das, ne? Ein Riesenausbruch, bei dem ein Hungerwinter in Europa entstand. Also, mhm, es wird nicht nur kälter, wenn man sowas macht, sondern die Sonneneinstrahlung wird dann wirklich weggedrückt. Und das bedeutet, Pflanzen zum Beispiel wachsen nicht mehr so gut.
Genau, weil das, man muss ja sagen, also auch...
Die brauchen ja UV-Licht.
Genau, und durch die verringerte Sonneneinstrahlung hast du natürlich auch weniger Verdunstung und dadurch auch weniger Niederschlag. Das heißt, aha, du wirkst ja auch aufs Wetter ein bei der Sache.
Ja, mit dem weniger Niederschlag ist eher hypothetisch. Fakt war, in diesem sogenannten Hungerwinter nach diesem Vulkanausbruch, dass es sogar in Mitteleuropa zum Beispiel viel mehr geregnet hat.
Okay.
Also die Verteilungsmuster von Wetter und Niederschlag verändern sich dramatisch durch solche Eingriffe des Menschen. Also diese Schwefel-Idee hat einfach den Nachteil, dass sie das eine Problem, nämlich Temperaturerhöhung, theoretisch löst, andere Probleme aber verschärft. Das schon mal in der Theorie. Und dann kommen wir zur Praxis. Das braucht alles enorme Massen an Energie.
Mhm.
Ist aufwendig bis zum geht nicht mehr. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist nur hypothetisch, also theoretisch berechenbar. Praktisch kann man auch tierisch daneben liegen, weil das eben noch nie gemacht worden ist.
Genau.
Und deswegen sagen die meisten Wissenschaftler heute, vielleicht lassen wir das mit dem Sonnenschirm eher sein an der Stelle.
Ganz genau. Also ich habe sogar gelesen, dass es an sich ja verhältnismäßig günstig sein soll, das Ganze zu machen.
Hat Kurzen vorgerechnet.
Ja. Problem ist aber auch, ich meine, da gibt es noch ganz viele weitere Dinge, wir wollen noch über anderes sprechen, aber diese Kühlung ist auch nicht immer an den richtigen Stellen. Also
richtig.
Die Temperatur sinkt zum Beispiel dort, wo viel Licht ankommt, in den Tropen. Der Nord- und Südpol hat generell schon weniger Sonne, das heißt, im Endeffekt passiert da dann wieder wenig. Also da gibt es sehr, sehr viel Kritik und ich muss jetzt damit sagen, das ist unsere erste Ernüchterung. So. Kommen wir doch zur zweiten.
Ja.
Bleiben wir doch dabei, die Sonneneinstrahlung zu vermindern. Mhm. Der Kunststoffspiegel im All, wie ich es nenne. 16 Billionen kleine Kunststoffscheibchen legen sich so als 100.000 Kilometer langer Teppich zwischen die Sonne und die Erde und reflektieren so einen Teil der Sonneneinstrahlung. Die Amerikaner sind da dran gewesen. Das Problem, es ist unfassbar teuer, mehrere Billionen Euro, davon geht man aus. Und man bräuchte mit der heutigen Technik unzählige Raketenstarts, um diesen Teppich da nach oben zu bringen.
Ich habe gelesen, dass in diesem Jahr schon, ich weiß aber nicht, ob es gemacht wurde, in Kalifornien mit Hilfe von Ballons, also es gibt ja sehr hoch aufsteigende Stratosphärenballons, man Versuche machen wollte mit solchen Schnipseln, die man da oben einbringt. Im Grunde ist es ja dem Schwefel nicht ganz unähnlich. Du hast nicht die Wechselwirkung mit dem Ozon, das ist wahr. Du hast dann plötzlich eine Mikroplastikbelastung des Alls. Ob das so wünschenswert ist, ist meine andere Frage. Plastik ist schon überall, warum nicht dort?
Ja, und du hast natürlich ein ähnliches Problem wie bei diesem Schwefelschirm. Die Erde kühlt wieder an den falschen Stellen ab, denn es gibt halt doch wettertechnisch regionale Unterschiede. Was für China vielleicht gut ist, ist für Indien nicht gut.
Genau, und wie willst du dann mit den Staaten besprechen? Hör mal, ihr seid jetzt leider die Gebissenen, aber im Interesse des großen Ganzen regnet es bei euch jetzt nur noch oder gar nicht mehr.
Ganz exakt, das ist auch eine große Kritik am Schwefelschirm. Wer bestimmt das? Wer geht das Ganze an? Und vor allem, wie legt man dann fest, wer da jetzt ein bisschen ins Gras beißt und wer da profitiert von?
Gut. Ganz ehrlich, das machen wir momentan ja auch. Wir machen ja einen Großversuch in Sachen Klimawandel und fragen ja auch niemanden, ob er auf seiner Insel gerne bleiben will oder oder ob er da weg will.
Ich bin übrigens sehr gespannt, ob das ein Thema bei der UN-Klimakonferenz ist, bei der du bald bist.
Diese Verfahren?
Ja, ob Geoengineering da ein Thema wird dann. Ja.
Immer. Das ist seit vielen Jahren ein Thema.
Das heißt, ich werde dich das auf jeden Fall fragen. Wir schalten ja, wenn du dort bist.
Ja.
In der Folge, da möchte ich von dir auch mal neue positive Dinge hören. Das gebe ich dir schon mal mit. So.
Ja.
Dann gehen wir noch weiter. Das war auch ein kleines Highlight von mir. Die Wolkenschiffe. Also wir wissen ja alle, eine dichte Wolkendecke schützt uns vor Sonneneinstrahlung. Und dann dachten sich Menschen, warum kann man denn nicht gezielt Wolken herstellen? Mit Spezialschiffen, die sind unbemannt, sozusagen Roboterschiffe, die schippern über die Meere, haben so Türme drauf, sprühen Nebel aus, also nehmen das Salzwasser und machen daraus Nebel. Und daraus sollen dann Wolken entstehen. künstliche Wolken. Die bringen Kühlung und Schatten.
Ja.
Und reflektieren die Sonne. Kritik auch hier, künstliche Wolken bringen das Wetter auf der Erde durcheinander, können zu Stürmen oder zu Regenfällen führen oder auch zu Dürren.
Absolut. Das ist immer an solchen Großtechniken ja das Problem. In dem Moment, wo du groß eingreifst, ist es wie mit Medikamenten. Was wirkt, hat auch viele Nebenwirkungen. Exakt, das ist das Gleiche. Also abgesehen davon, ob sowas machbar ist oder nicht, jenseits einer sehr lokalen Geschichte weltweit, müsste das schon heftig sein. Mhm. Gibt es noch so ein ähnliches lokales Verfahren zum Beispiel, eine ganz frühe Idee, den Albedo-Effekt zu nutzen, also die Rückstrahlung sozusagen, die ganze Erde zum Spiegel zu machen, der mehr Energie zurückwirft. Kann man denken, weiße Dächer ist das Stichwort.
Mhm.
Also weiße Dächer nehmen weniger von der Sonnenenergie auf sozusagen, reflektieren mehr zurück. Zum Teil eben ins Weltall. Kann man machen, funktioniert auch theoretisch. Man kann sich auch einen Effekt ausrechnen, aber eher regional. Nicht wirklich im Weltmaßstab. So viel Dach kannst du gar nicht anmalen.
Ja, kennt man ja aber auch zum Beispiel aus den südlichen europäischen Ländern, dass man einfach ganze weiße Dörfer hat und es ist tatsächlich kühler als bei uns in Stuttgart-West zum Beispiel.
Deswegen ist das auch für uns im Klimawandel eine vernünftige Idee zu sagen, lass uns die Dächer weiß malen, das macht das Leben erträglicher in Innenstädten zum Beispiel. Mhm. Mehr Grün in Innenstädten und weiße Dächer, hellen Asphalt zum Beispiel, auch darüber gibt es Versuche. Also da gibt es eine ganze Masse an Sachen, die durchaus Berechtigung haben, aber von denen man nicht erwarten darf, dass sie wirklich das Problem lösen.
Apropos Problem lösen, wir haben jetzt über Maßnahmen gesprochen, die die Sonneneinstrahlung auf der Erdoberfläche vermeiden sollen. Jetzt kommen wir doch noch dazu, dass wir das CO2 aus unserer Atmosphäre rausziehen. Stichwort der CO2-Sauger.
Das ist deswegen wichtig, weil wenn du das Paris-Abkommen anguckst und genauer anguckst, da ist das vorgesehen, diese unter 2 Grad oder bei 1,5 Grad begrenzen. Das wussten die schon, als sie es beschlossen haben, dass sie da ein bisschen flunkern und mit den Augen bei zwinkern, weil sie selbst wissen, dass sie es nicht schaffen. Und deswegen ist da eingerechnet, ein gerüttelt Maß an CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen, dass man zwischenzeitlich mal zu viel sozusagen emittiert hat. In der Regel denken die dabei an Aufforstung, einfachste Methode, und an etwas, was auch irgendwie eine gewisse bestechende Logik hat, nämlich zu kombinieren, CO2 einfangen mit dem CO2 wegsperren. Also das BECCS oder BECCS. Ist das?
Direct Air Carbon Capture and Storage. Ich habe es unter DACCS gefunden.
Ja, ein bisschen anders, ja.
Ja, also wir erklären mal ganz kurz. Ein CO2-Sauger, der nimmt das CO2 aus der Luft raus und komprimiert es und bringt es dann unter die Erde. Da wird es dann gelagert in zum Beispiel alten Bergbaustollen. Das gibt es zum Teil schon.
Also in Deutschland sollte auch einer, es gibt sogar einen größerer ist gescheitert am Widerstand der Leute. Die haben gesagt, ich will das Zeug doch nicht im Untergrund haben.
Ich habe gelesen, in Norwegen gibt es so etwas schon. Seit 1996 wird CO2 gespeichert, das durch Erdgasaufbereitung entsteht, im Meeresboden.
Soll ich dir was dazu erzählen?
Oh,
das wurde im letzten Jahr nochmal riesig gehypt. Der norwegische Umweltminister hat gesagt, wir können in unseren alten Öl- und Gasfeldern, haben die ja da oben in der Nordsee, alles CO2 der Welt unterbringen. Bringt es vorbei, wir lagern es dort ab. Jetzt habe ich gerade gesehen, es findet sich kein Unternehmen, das auch nur irgendetwas in dieser Richtung finanzieren will. Das heißt, theoretisch kann man das alles machen. Praktisch ist das schlicht und einfach unbezahlbar, nicht genehmigbar, weil die Risiken zu groß sind. Die Versicherung kannst du nicht zahlen. Du kannst das Pressen nicht zahlen. Es ist am Ende des Tages in Norwegen, gerade da, wo man es am meisten gefeatured hat, mittlerweile eine Unlösung.
Wir haben ja ein deutsches Geoforschungszentrum in Potsdam und die haben auch einen Pilotstandort gehabt. Das Problem war einfach, dass sie sagen, es muss in unglaublicher Tiefe gespeichert werden, das CO2. Und im Endeffekt brauchst du ein Endlager. Es ist fast, als hättest du Atommüll. Und wie du schon gesagt hast, ist es recht teuer und es braucht Unmengen an Energie.
Ja.
Ich habe gelesen, wenn man die Emissionen eines Kohlemeilers quasi wieder entziehen möchte, bräuchte man ungefähr so viel Strom, wie der Kohlemeiler produziert.
Ja, also es gibt bei Kraftwerken, glaube ich, die Abscheidung kostet 15% der Energie. Aber da haben wir es noch nicht verpresst, da hast du völlig recht. Das ist der Grund, warum diese ganzen Einfang- und Verpresstechnologien nicht recht vorankommen. Bisher war Energie sparen, respektive alternative Energien nutzen, am Ende des Tages immer deutlich billiger als weiter CO2 erst in die Luft abzulassen durch Verbrennung fossiler Energien und dann wieder einzufangen und wegzutun. Das ist eben so, man nennt das End-of-the-Pipe-Technologie. Das heißt, am Ende des Auspuffs setzt man an und macht die Abgase nicht im Motor schon sauberer. Das wäre das Bild dafür. Also du hast dieses DACCS, Einfangen mit technischen Mitteln. Einfacher wäre noch Einfangen mit Hilfe von Biomasse. Also dass du hingehst, forstest auf, nimmst das Holz, verbrennst es in Energiegewinnungsanlagen, also Kraftwerken, nimmst da das CO2 dann aus dem Rauch, weil es da konzentriert ist, das ist viel einfacher. Aber auch das ist technisch zwar interessanter, intelligenter, aber auch nicht viel realitätsnäher.
Habe ich auch gelesen, das Ganze gibt es ja auch mit Pflanzen, also dass man, weil Pflanzen ja beim Wachstum unglaublich viel CO2 aufnehmen und diese Biomasse wird dann genau wie du sagst verbrannt und dann gespeichert. Aber da haben wir das gleiche Problem, die Speicherung ist es tatsächlich dann. Und bei Pflanzen hast du es halt auch, die stehen in unglaublicher Konkurrenz zu Nahrungsmitteln, weil du brauchst eine riesige Agrarfläche dazu und auch das wird, glaube ich, auf aktueller Basis nicht funktionieren.
Nein, kann alles ein bisschen eine Lösung sein, das muss man ja immer dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass das unsinnig wäre, also gerade mit Pflanzen oder mit Aufforstung und CO2 dann aus Kraftwerken auffangen. CO2 braucht man auch als Rohstoff in der Industrie gelegentlich. Das kann also durchaus ein Markt sein, dass man es nicht verpressen muss, sondern es wirklich nutzen kann. Dann ist das ja sinnvoll. Also um Gottes Willen, das heißt nicht, dass das völlig hirnleer wäre, sowas zu denken, zu forschen und zu machen, muss man unbedingt. Ich glaube nur, und da sind sich die Wissenschaftler, glaube ich, weitgehend einig, wenn man es realistisch sieht, ersetzt es den Klimaschutz nicht mal ansatzweise. Das gilt übrigens für noch eine Technologie, die, weil du gesagt hast, Klimakonferenzen, redet man über sowas. Ja, das erste, woran ich mich erinnere, war, dass man das wurde übrigens in Deutschland gemacht mit deutschen Forschungsinstituten, ein Meeresdüngungsexperiment gemacht hat.
Ach, ich finde es witzig, das wäre mein letzter Punkt hier gewesen. Siehst du, gut, dann.
Ja, also man kann theoretisch, wenn man Eisen, verfügbar, pflanzenverfügbares Eisen, ins Meer kippt, kann man Algen dazu bringen, zu blühen, das heißt, sich zu vermehren, Mordsmasse zu bilden. Die mögen das nämlich mit dem Eisen und dann speichern die dabei auch CO2. Und dieses CO2, das wird, wenn die Algen absterben, tot sind und gegen Boden sinken, dann quasi im Meeresboden eingelagert. Charmante Idee.
Ja, möchtest du die Kritik machen oder darf ich sie machen?
Fang mal an, ich sag dir, was damals bei der Konferenz gesagt wurde.
Okay, ich habe gelesen, die Folgen dieser Algenvermehrung für die Meere und auch die Meerestiere ist ungewiss. Man greift halt aktiv in das Ökosystem der Meere ein. Zweites Problem war, die Algen sinken laut Versuch nicht grundsätzlich zum Meeresgrund. Sie zerfallen oft weiter oben, was wieder CO2 an die Oberfläche gibt. Und es gab auch noch Theorien, dass dieser Zerfall der Algen sogar noch die Produktion von Lachgas fördert, was ja unglaublich klimaschädlich ist.
Ja, und das andere war, dass man bei diesem Versuch festgestellt hat, wenn man nur ein bisschen mehr düngt, dann blühen die Algen da, aber nebenan gibt es weniger. Das heißt, unterm Strich hatte man keine vermehrte CO2-Bindung. Und eines bleibt dann auch noch bei dem ganzen Theater, egal was du machst, so Effekte wie die Versauerung der Meere, die nichts mit Temperatur zu tun haben, die würden bei all diesen Experimenten gar nicht verändert. Das heißt, die Korallen zum Beispiel, denen geht's weiter an den Kragen und vielen anderen Tieren, die Kalk einlagern.
Ja, das ist natürlich ein Stück weit alles ein Dilemma und ernüchternd. Mark Lawrence, der ist vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung aus Potsdam und arbeitet schon lange am Thema Geoengineering. Er sagt, auf Basis des derzeitigen Wissens dürfe man sich nicht darauf verlassen, dass Geoengineering deutliche Beiträge leiste. Selbst wenn solche Verfahren jemals aktiv verfolgt würden und im globalen Maßstab funktionieren, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass sie vor der zweiten Hälfte des Jahrhunderts umgesetzt werden.
Aha, ja.
So, um ehrlich zu sein, kommt er wahrscheinlich zum gleichen Entschluss wie wir.
Sagen wir mal so, wir kommen zum gleichen Schluss wie er. Ich glaube, er blickt es besser.
Ja, er blickt es auf jeden Fall viel besser. Das ist natürlich sehr theoretisch das Thema. Besser CO2 verringern. Also CO2, was ich nicht in die Welt rausblase, muss ich auch nicht wieder irgendwie künstlich einfangen. Und Geoengineering hin oder her. Aufforsten, Moore renaturieren, das sind schon natürliche große CO2-Speicher. Ich glaube einfach, dass wir erstmal mit diesen Maßnahmen jetzt sofort, heute Nachmittag theoretisch was tun können.
Warum sagst du theoretisch? Wenn heute Nachmittag, dann praktisch.
Ja, wenn heute Nachmittag, dann praktisch, das ist richtig.
Ja.
Also das heißt, wir haben es eigentlich schon in der Hand. Das alles sind Theorien, da ist sehr viel Kritik bei und da funktioniert noch nichts so richtig.
Ja, das vertagt einfach nur das Problem. Das ist angenehm für alle, die denken, ha, Mensch, das ist so unangenehm, vielleicht mit dem Auto nicht mehr fahren zu können. Mhm. Lass es uns doch auf die bewährte Art und Weise regeln. Am Ende fällt uns schon was ein. Ich will das gar nicht ausschließen. Warum soll das nicht möglich sein?
Natürlich.
Nur ich würde nicht drauf sozusagen eine Wette abschließen und meine Zukunft dafür verwetten, dass irgendeinem anderen was einfällt. Und mir selbst traue ich das nicht zu.
Das ist ein gutes Wort, ja. Also ich glaube, ich bin da schon auch positiv gestimmt. Schließlich sind das ja eine richtige Latte an Maßnahmen, an denen geforscht wird. Aber da braucht man, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, die wir nicht haben.
Ja, Punkt, Ende aus. Da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein. Ich muss aber noch eines sagen. Oh ja, Achtung. Nächste Woche gibt es eine Sonderausgabe der Klimazentrale, weil wir ein SWR-Korrespondentengespräch haben werden zum Klimathema. Der Tobi ist leider nicht dabei, Schnief.
Ja, traurig.
Ja, aber dafür mit einer Vertreterin von Fridays for Future und der SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Und wir sind live im Science Dome der Experimenta in Heilbronn mit Publikum. Wird spannend werden, ganz neue Erfahrung. Der etwas provokante Titel, können wir die Welt retten? Antwort nächste Woche, dann auch als Special der Klimazentrale.
Nächste Woche das Klimazentralen-Spezial, der SWR-Korrespondenten-Talk mit dir. Ich mache ein bisschen Pause und in 2 Wochen spätestens hören wir uns alle zusammen wieder.